Ist die katholische Kirche konkurrenzfähig? Ist sie auf der Höhe der Zeit, sozial, intellektuell und strukturell? Der blockierte Riese, eine Psychoanalyse der katholischen Kirche, so heißt das Buch, das Dr. Manfred Lütz vor 15 Jahren geschrieben hat und das jetzt in einer überarbeiteten Neuauflage erscheint. Dr. Lütz ist heute unser Studiogast. Herr Dr. Lütz, Schluss mit der Jammerei, auf in die Zukunft. Aber wie kann die katholische Kirche denn ihren Ruf, und da fängt es ja schon mal an, aufbessern? Im Moment ist die Kirche eher als Spielverderber bekannt, verbietet einem den Sex, verbietet Frauen Priesterinnen werden, vermiest uns das Leben, weil überall die Sünde lauert. Das will doch keiner, oder?
Ja, das ist auch gar nicht typisch katholisch, ja. Also die katholische Tradition ist eher sehr sexualfreundlich gewesen, wer die Kirchengeschichte ein bisschen kennt. Der Erzbischof von Köln hatte vor 250 Jahren eine Geliebte und ein Kind und das hat überhaupt keinen Skandal gemacht. Ja, schrecklich, schrecklich, ich muss das hier im Domradio sagen, aber es sind Fakten, Clemens August. Das heißt, diese ganze Fixierung auf Sexualität und so, das ist etwas, was im 19. Jahrhundert durch die bürgerliche Moral so ein bisschen gekommen ist. Und im 19. Jahrhundert war es schick, ein bisschen verklemmt zu sein. Und die Katholiken wollten auch ein bisschen schick sein, weil sie eigentlich so ein bisschen im Abseits standen im Kulturkampf. Also wenn man das mal sittengeschichtlich sieht, ist das eigentlich ein Witz, ja, wie das heute ist. Und deswegen finde ich eigentlich ganz wichtig, dass wir, und das versuche ich in diesem Buch Der blockierte Riese nochmal auch deutlich zu machen, dass wir aus der Art, wie die Kirche im Laufe der Jahrhunderte Krisen immer wieder bewältigt hat, lernen, wie wir heutige Kirchenkrisen bewältigen können. Denn die katholische Kirche ist ja die älteste und größte Großinstitution der Welt. Und dass diese Kirche 1 Milliarde Mitglieder 2000 Jahre besteht, ist eigentlich total unwahrscheinlich. Und sie hat es immer wieder geschafft, in Krisensituationen sich zu erneuern dadurch, dass sie erstens das Prinzip der Einheit in Vielfalt gewahrt hat und nicht Leute einfach ausgeschlossen hat an beiden Seiten der Kirche, sondern versucht hat, sie zu integrieren. Sie hat außerdem es geschafft, immer wieder auf das Wesen zu schauen. Der große Neuaufbruch der katholischen Kirche war im 19. Jahrhundert. Da war die Kirche, lag da nieder, das muss man sich mal vorstellen. 1799 ist Papst Pius VI. In der französischen Gefangenschaft in Südfrankreich gestorben. Man dachte, das sei das Ende der katholischen Kirche. Der französische Aufklärer Diderot hatte gehofft, er würde noch erleben, dass der letzte Fürst mit den Gedärmen des letzten Pfaffen erdrosselt würde. Und man dachte, das sei soweit. Und dann wird Papst Pius VII. Gewählt in Venedig und es kommt ein unglaublicher Aufstieg der katholischen Kirche. Und worüber kommt er? Die Kirche war säkularisiert worden, darauf hat Papst Benedikt hingewiesen, es gab keine Stiftungen mehr, die Armen lagen auf der Straße, keiner kümmerte sich, es gab keine Krankenversicherung, nichts. Da kamen junge Frauen, junge Männer und sagten, wir müssen denen helfen. Ja? Dann kamen die Bischöfe und sagten, da muss aber Ordnung rein, Ordo heißt das übersetzt. Und dann haben die irgendwelche Ordensregeln angenommen und haben dann so viele Franziskanerorden-Kongregationen gegründet, dass, wie man mal in Rom gesagt hat, selbst der Heilige Geist den Überblick verloren hat. Also es war ein unglaublicher Aufbruch und Martyria, Bekenntnis. Man bekannte sich wieder zum katholischen Glauben. Die große Wallfahrt nach Trier 1844, wo 1 Million Menschen ohne Eisenbahn damals nach Trier kamen, das war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, das ist das, was Papst Franziskus heute im Grunde wieder fordert, dass wir Caritas üben selbst und dass das nicht an den Verband abgetreten wird, sondern dass wir das selber machen. Jeder von uns ist da aufgefordert, man kann das nicht mit Geld irgendwie bereinigen. Und dass wir uns öffentlich wieder zum Glauben an Jesus Christus bekennen und das muss jeder und nicht nur die Theologen.
Das heißt, diese sogenannte Krise könnte man auch als Chance betrachten, als Chance für einen Neuanfang. Muss sich die Kirche auch befreien, auch von Ballast befreien, denn der Betonklotz Kirche, der ist doch ein Verwaltungsapparat, der vieles auch lähmt und verhindert. Ist das so?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Ich habe mal dem Generalvikar Feldhoff damals noch, der hatte ja viel Humor, dem habe ich gesagt, er sollte mal einen Test machen, 3 Monate lang das Generalvikariat, also alle Faxleitungen, alle Telefone und so weiter, alle E-Mails in die Diözese kappen, 3 Monate lang und eine Begleitforschung machen, ob der Glaube in dieser Zeit in der Diözese zunimmt oder abnimmt. Sollte der Glaube in dieser Zeit zunehmen, Experiment verlängern. Das war natürlich scherzhaft gemeint, das hat er auch verstanden. Aber wir müssen aufpassen, dass die Kirche nicht vor allem als Bürokratie wahrgenommen wird. Das heißt, ich wünsche mir zum Beispiel, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, es müsste eigentlich vom Caritasverband aus Menschen geben, die keinen speziellen Arbeitsplatz haben, einen Schreibtisch haben, sondern die sich ins Auto setzen und durch die Diözese fahren und in jeder Gemeinde fragen, wo gibt es hier ehrenamtliche Initiativen, Tafeln oder weiter. Und kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Brauchen Sie Anträge? Ich schreibe Ihnen Anträge. Brauchen Sie zusätzliche Sponsoring? Ich suche nach Sponsoren. Brauchen Sie Organisationsratschläge? So, das heißt, wir müssen Initiativen, die ja von der Basis her kommen, aufgreifen. Wir müssen Christen, Gläubige, Katholiken ansprechen, auch in den Gemeinden. Es gibt viel mehr Leute, die bereit sind, sich zu engagieren, aber die gar nicht angesprochen werden, weil das ist ja alles schon organisiert. Wir haben da ja schon Hauptamtliche, die das machen. Und Ehrenamtler werden dann nur sozusagen als Füllsel, also wenn irgendwo mal nicht funktioniert, dann kann ein Ehrenamtler das machen. Das heißt, das Subsidiaritätsprinzip, das so theoretisch klingt, umzusetzen aus der katholischen Soziallehre in die Praxis, das würde die Kirche unglaublich vitalisieren.
Das ist die katholische Soziallehre. Die können wir alle leben, die können wir praktizieren. Aber es gibt ja auch Themen der katholischen Kirche, die heute ganz schwierig zu vermitteln scheinen. Ich nehme mal ein ganz schwieriges Beispiel. Eucharistie, da trifft sich ein Haufen Menschen, isst eine blasse Oblate und glaubt, dass diese Oblate der Körper von Jesus Christus ist. Das ist abgedreht. Wie will man das denn jemandem erklären?
Dass die katholische Kirche sinnlich ist. Wir sind keine Ideologie, wir haben nicht irgendwelche Ideen. Wir sind auch keine Buchreligion, wie die Leute denken, sondern wir sind eine Religion, die glauben, dass Gott Mensch geworden ist, real geworden ist, Fleisch angenommen hat, auf Klo gegangen ist, ja, dass der real fassbar ist und dass er real gelebt hat, real gelitten hat, wie wir auch. Ja. Mir hat mal Henrik Broder gesagt, er glaube inzwischen auch an Gott, aber er glaube, dass Gott ein Zyniker sei, weil er Auschwitz zugelassen hat. Und da habe ich ihm gesagt, ich kann nur an Gott glauben, weil Gott ein mitleidender Gott ist. Ich könnte nicht an einen Gott glauben, der da oben sitzt und sagt, das ist ja alles wunderbar, was da unten passiert. Das ist ein mitleidender Gott. Aber diese Sinnlichkeit des Glaubens, die man im Barockstil zum Beispiel wunderbar sieht, das ist etwas, was den Menschen heute sehr nahe geht. Und dass wir Gott nicht theoretisch in einem Buch lesen, sondern konkret essen können sozusagen, was eigentlich ein unglaubliches Wort ist, ja, dass man das anfassen kann. Bis in die Reliquien der Märtyrer, dass man sagt, das ist ein wirklicher Mensch gewesen. Das ist nicht sozusagen ein Gedankenkonstrukt, der hat nicht ein Buch geschrieben und ich lese das Buch, sondern das ist ein Mensch, der durch sein begrenztes Leben Gott präsent gemacht hat, wie Mutter Teresa das gemacht hat, durch wenige Worte, durch viele Taten und durch sinnliche Präsenz. Und wir müssen eigentlich im Gottesdienst diese Sinnlichkeit auch wieder deutlich machen. Und zwar nicht dadurch, dass immer wieder irgendwelches neues Event in der Messe stattfindet. Ich bin inzwischen auch dagegen, dass jeder Erstkommunion-Gottesdienst so eine Art Super-Event wird, sodass der Wiedererkennungseffekt für die Erstkommunion-Kinder am nächsten Sonntag überhaupt nicht mehr gegeben ist. Die erkennen die Messe gar nicht wieder. Sondern, dass wir diese ganz normale Messe feiern, aber sie intensiv, sinnlich feiern und Mystik, Gott real wahrnehmen. Das ist etwas, was jungen Menschen heute sehr nahe ist. Es gibt diese Night Fever-Bewegung, gibt es auch hier in Köln, in Bonn, in vielen anderen Städten, die von Bonn ausgegangen ist, wo Menschen, vor allem junge Menschen, sich abends treffen und anbeten und vorne die Hostie sehen. Das wird wunderbar angestrahlt. Also im Mittelalter hätte man das auch schon gemacht, wenn man Strahler gehabt hätte. Da hat man dann nur diese Goldstrahlen gemacht. Das wird angestrahlt und da zu sagen, da ist Gott präsent. Er ist nicht nur in meinem Kopf, im Frontalhirn irgendwo als Über-Ich, sondern er ist real präsent. Das ist Christentum.
Da gilt es auch, die Ideologie der heutigen Rationalität und der Vernunft oder das, was als solches begriffen wird, zu hinterfragen.
Also man muss mit jungen Menschen, ich mache das in Gymnasien vor der Oberstufe, 300 junge Leute, man muss argumentieren, ja, man muss schon argumentieren. Man kann nicht nur sagen, geh mal beten und dann ist gut. Aber man kann durch Argumente im Grunde nur den Müll wegräumen für einen Atheisten und dann kann er vielleicht hinter diesem Müll die Wahrheit des Glaubens erkennen. Papst Benedikt der 16. ist mal von Oriana Fallaci gefragt worden, atheistische Journalisten, wie kann ich eigentlich zum Glauben kommen? Und da hat er ihr im Grunde den Rat des Blaise Pascal gegeben. Tun Sie so, als würden Sie glauben. Nehmen Sie Weihwasser. Beten Sie den Rosenkranz. Beten Sie. Und tatsächlich, ich glaube, man kann zum Glauben kommen, indem man als Atheist betet. Und wenn man dann betet und plötzlich merkt, dass du, das ich da anspreche, das ist wirklich da, dann kommt man zum Glauben.
Abschließende Frage, wo Sie gerade das Stichwort Atheist erwähnten. Sie haben gesagt, dass Sie Ihr Buch Der blockierte Riese, eine Psychoanalyse der katholischen Kirche, auch für psychotherapeutisch interessierte Atheisten geschrieben haben. Warum sollte sich ein Atheist denn für die kranke Psyche der Kirche interessieren?
Weil dieses Buch tatsächlich eine frühmoderne Psychotherapie ist an einem bekannten Patienten. Und die katholische Kirche kennt jeder und deswegen, wenn jemand Atheist ist, auch keiner Atheist bleibt, aber lösungsorientierte systemische Therapie lernen will, dann gibt es kein besseres Buch als Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche. Da kann er das alles nachlesen.
Vielen Dank, Dr. Manfred Lutz. Der Psychotherapeut legt die katholische Kirche auf die Couch. Der blockierte Riese, eine Psychoanalyse der katholischen Kirche. So heißt sein Buch, das jetzt als rundum erneuerte Neuauflage erschienen ist. Und zwar im Padloch Verlag. Das Buch hat 320 Seiten und es kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.